Guten Morgen. Ihr seht schon, dass es eine Fortsetzung gibt zu unserer Reihe, die Gemeinde. Mir war das irgendwie nur so auf dem Herzen, dass wir uns noch mit der Zukunft der Gemeinde beschäftigen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich noch was zu diesem Thema mache. Und bei der Vorbereitung ist mir dann aufgefallen, dass heute, wie wir schon gehört haben, ein besonderer Tag ist. In Laupheim denken wir natürlich auch an die Zerstörung der Synagoge 1938. Und ansonsten denken wir auch, wie wir gehört haben, an die verfolgten Christen. Und deswegen habe ich jetzt zwei Predigten in eine gemacht. Und wir werden uns auch mit einem schwierigen Thema beschäftigen, weil die Zukunft der Gemeinde eben nicht nur ist, dass alles gut wird und dass alles schön wird und dass wir uns freuen können an dem, was da noch kommen wird, sondern Jesus hat auch andere Dinge gesagt. Er mag jetzt nicht mehr. Muss ich euch bitten, etwas Geduld zu haben. Ich lege das mal kurz weg. Wird es umso spannender. So. Habe ich mir heute gedacht, ich mach den vorher schon mal auf, dass alles da ist. So. Jetzt war es doch nichts. Gut. Also es geht heute nicht um die Zukunft unserer Gemeinde. In gewisser Weise vielleicht auch, aber es geht um die Zukunft der Gemeinde. Es geht um das, was uns erwartet. Und ich möchte hier zwei Aspekte heute Morgen eigentlich beleuchten. Der erste ist der weniger angenehme, das ist Verfolgung. Der zweite ist das, was dann ganz am Ende kommt, nämlich die Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst, wie das, was du heute von Alex gehört hast, oder wenn ich jetzt irgendwas über Verfolgung sage, ob du sagst, ja, ich kenne das, ich fühle mich verfolgt, an meinem Arbeitsplatz werde ich ausgelacht, oder wenn ich was über Jesus sage, dann reagieren die Leute irgendwie seltsam. Ich habe kürzlich von einem Gespräch gehört, wo jemand Menschen besucht hat, die in Verfolgung leben. Und dann hat er hat er gefragt, und wie ist es mit der Verfolgung bei euch? Und da sagt sein Gesprächspartner, oh, wir haben hier eigentlich keine Verfolgung. Und da hat der Mann gesagt, ja, aber kürzlich sind doch bei euch im Dorf irgendwie so und so viele Leute massakriert worden oder sonst, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist. Und da sagt er, ach so, wenn du das als Verfolgung bezeichnest, ja, dann haben wir Verfolgung. Und ich habe mir gedacht, was für eine unterschiedliche Wahrnehmung. Wir finden das, fühlen uns vielleicht verfolgt, wenn Leute uns schief anschauen oder nicht so freundlich zu uns sind. Und es gibt Leute, die leben unter richtig, finde ich jedenfalls von unserer Seite aus gesehen, richtig schwerer Verfolgung und empfinden das vielleicht gar nicht so sehr. In unserem Land gibt es eigentlich keine wirkliche Verfolgung von Christen, aber woanders schon. Ich habe nachgelesen und empfehle dir das auch zu tun. Du kannst entweder, was Alex heute angesprochen hat, bei AVC, kannst du dich informieren oder bei einer Organisation, die wir auch als Gemeinde immer wieder unterstützen, bei Open Doors, die sich einfach auf die Fahnen geschrieben haben, Christen, Geschwister zu unterstützen, die in Verfolgung leben. Und bei denen habe ich nachgelesen, dass 2024 nachgewiesen, also vermutlich ist die Dunkelziffer sehr, sehr viel höher, aber nachgewiesen, 4.500 Christen wegen ihres Glaubens getötet wurden. Und fast 3.000 davon in einem einzigen Land. Und das ist nicht Nordkorea, sondern Nigeria. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so sehr in die Details reingehen, wo welche Verfolgung herrscht, aber das ist echt krass, was passiert. Und ich habe so den Eindruck, dass in der Zwischenzeit das vielleicht ein bisschen wahrgenommen wird, weil der amerikanische Präsident aus irgendeinem Grund entschieden hat, an diesem Punkt aktiv zu werden. Und deswegen wird es jetzt bei uns in den Medien auch berichtet. Aber all die Jahre vorher, das ist nicht bloß jetzt in der letzten Zeit passiert, sondern all die Jahre vorher, gab es einfach ganz, ganz große Konflikte in Nigeria. Und ich erinnere mich noch vor, es ist sicher ein, zwei Jahre her, da wurde tatsächlich mal im Radio berichtet darüber. Und dann hieß es, ja, da wurden jetzt Leute umgebracht, aber da geht es um Weideland und um, also das hat nichts mit der Religion zu tun und da werden auch Muslime umgebracht. Wenn du dir die Zahlen anschaust, dann stellst du allerdings fest, ja, wie üblich, es ist immer mal wieder komplizierter, als wir denken. Und natürlich geht es da um Weideland, es geht um Rohstoff, es geht um Macht, es geht um Geld und es werden auch Muslime umgebracht. Aber wenn du dir die Zahlen anschaust, dann siehst du, dass da schon ein System auch dahinter ist und dass vielleicht auch bloß in der Bugwelle dieser Konflikte einfach auch Christen ganz systematisch verfolgt werden und umgebracht werden. Und ich möchte uns einfach nochmal dafür sensibilisieren, dass es an anderen Orten anders aussieht als bei uns. Glaube ich, habe euch, ah ja, genau, ihr habt das schon hier gezeigt. Die meisten Länder, das ist der sogenannte Weltverfolgungsindex, da wird von Open Doors jedes Jahr ermittelt, wo die Christen am stärksten betroffen sind von Verfolgung. Und Nummer eins seit vielen, vielen Jahren, unangefochten an der Spitze, ist Nordkorea. Die meisten Länder sind allerdings nicht irgendwie kommunistische Länder, sondern ihr seht es schon von der Verteilung hier auf dem Globus. Im sogenannten 1040-Fenster, das sind hauptsächlich muslimische Länder. Und es ist einfach gut, wenn wir uns das immer mal wieder so vor Augen führen, dass es Menschen gibt, die ihren Glauben nicht so frei leben können. Das ist das eine, was wir tun sollten, an unsere Geschwister zu denken, die momentan in Verfolgung sind. Aber mir geht es heute eigentlich auch noch um eine andere Sache, nämlich um das, was Jesus dazu gesagt hat. Und ich habe es ganz bewusst eben die Zukunft der Gemeinde genannt. Und ob das bei uns jetzt so kommt, das kann ich euch nicht genau sagen, aber ich möchte euch ein paar Bibelstellen dazu geben. Als Jesus seine Jünger ausgesendet hat, als er sozusagen seine Mitarbeiter rekrutiert hat, da hat er ihnen vorher einen Pep-Talk gegeben. Und ich lese euch den mal vor, Matthäus Kapitel 10, Vers 16 bis 22. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen. Ein Bruder wird den anderen dem Henker ausliefern und ein Vater seine Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Was für ein krasses Bewerbungsgespräch. Ich weiß nicht, ob du das so machen würdest. Ich habe mir so gedacht, ich würde vielleicht mit den Leuten, die ich in meinen Dienst berufen möchte, andere Dinge besprechen als sowas. Dazwischen habt ihr schon gemerkt, da war auch ganz viel Hoffnung und Zuspruch und ihr braucht euch keine Sorgen machen und ich werde bei euch sein und ich werde für euch sorgen und das, was ihr sagen sollt, das wird euch dann auch gegeben werden. Aber auf der anderen Seite hat Jesus nie einen Hehl daraus gemacht, dass Nachfolge auch was kosten wird. Und das ist ein Faktor, den wir in unserem Land so oft so gut ausblenden können, weil es uns praktisch nichts kostet. Aber das ist was, was womöglich nicht immer so bleiben wird. Wir merken das in manchen Ländern, wo das politische Klima sich ein bisschen ändert, wo andere Leute an die Macht kommen und wo das auch mal ganz, ganz schnell anders werden kann. Und vielleicht habt ihr hier und da auch schon was in Deutschland wahrgenommen, wo er sagt, das kann schon noch schwierig werden für uns Christen. Und ich möchte jetzt keine Endzeitstimmung provozieren und sagen, oh, jetzt müssen wir alle hier jammern und klagen und was Schlimmes da noch kommen wird. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir diese Freiheit schätzen, solange wir sie haben, dass wir sie nutzen, dass wir die Möglichkeiten nutzen. Aber auf der anderen Seite, dass wir uns auch innerlich vorbereiten, dass die Zeiten sich womöglich ändern könnten. Seine Jünger kommen irgendwann zu Jesus, selbes Evangelium, ein paar Kapitel später, Matthäus 24, ab Vers 3, und fragen Jesus, sag uns, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Jesus sagte zu ihnen, seid auf der Hut, lasst euch von niemandem täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der wiederkommende Christus. Damit werden sie viele irreführen. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen, in vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Lass mich hier ganz kurz Stopp machen. Ich weiß nicht, ob du das wiedererkennst, wie das bei uns ist. Ich dachte so, vor vielleicht 10 Jahren oder so, da dachte ich mir, irgendwie, es wird friedlicher, so die Konflikte, die hören so langsam auf und die UNO ist jetzt da und alle haben es irgendwie verstanden, dass es mit dem Krieg nichts bringt. Und plötzlich stellen wir fest, dass alles wieder von vorne losgeht, dass wir nichts gelernt haben, dass Leute immer noch meinen, sie müssten mit Gewalt irgendwelche Grenzen verschieben. Und plötzlich bekommt man in Deutschland wieder Angst, dass hier bei uns Krieg ist. Wenn die sich im Jemen die Köpfe einschlagen, das juckt uns doch nicht. Wenn irgendwo ein Krieg ist, das kratzt uns gar nicht. Aber jetzt ist in der Ukraine Krieg, das ist eigentlich schon noch weit weg. Aber da gibt es jetzt jemanden, der sagt, also wenn er diese rote Linie überschreitet, dann werden wir Atomwaffen einsetzen. Und plötzlich denkt man in Deutschland darüber nach, Moment, Moment, das könnte ja uns treffen. Und plötzlich fangen wir an, darüber nachzudenken. Und wie ist es mit den Kriegen? Nein, sie haben nicht aufgehört. Sie haben eigentlich nie aufgehört. Und so wie ich Jesus verstehe, werden sie auch nicht aufhören. Und es wird eher noch schlimmer werden als besser. Und wir sehen es vor unseren eigenen Augen. Und jetzt kommt der Teil, der sich wieder an die Gemeinde und an die Jünger richtet, Vers 9. Dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. So, ich weiß nicht, was du da mitnimmst. Du kannst jetzt beim Schluss stehen bleiben und sagen, und wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Und da gehöre ich auf jeden Fall dazu. Ich denke da oft an Petrus. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder darüber nachgedacht, wie das wohl wäre, wenn das uns wirklich treffen würde. Und wenn wir und wenn ich das erleben müsste, was viele von unseren Geschwistern momentan erleben. Und ob ich dann wirklich so hundertprozentig zu Jesus stehen würde und ob es mir vollkommen egal wäre, was sie mit mir, mit meiner Familie oder mit sonst irgendjemandem machen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich meinen Mund nicht so voll nehmen möchte. Aber es ist was, worüber ich nachdenken möchte und mich vorbereiten möchte, weil Jesus sagt, da werden Dinge passieren und es werden viele vom Glauben abfallen. Die werden sagen, wie kann das sein? Wie kann Gott sowas zulassen? Oder wie können meine Geschwister mich so hintergehen? Und da steht, dass Geschwister einander ausliefern werden. Ich weiß nicht, ob du vorher auch so schockiert warst, als du gesehen hast, da wird ein Vater seine Kinder verraten. Und wenn wir in die Geschichte reinschauen, das ist ja nichts, was nicht schon passiert wäre. Aber das wird auch bei den Christen womöglich passieren. Und ich denke mir immer, ich möchte da nicht dabei sein. Ich möchte nicht einer von denen sein, die Jesus verraten, die ihre eigenen Leute verraten oder die zurückweichen und die umkippen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich danach schaue, dass mein Glaube stark wird und dass ich an Jesus bleibe und dass meine Beziehung zu ihm intakt ist und dass er zu mir reden kann. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was noch kommt. Vielleicht kommt Jesus wieder, ohne dass wir diese Verfolgung erlebt haben. Ich habe mir noch überlegt, ob ich noch so eine Endzeit-Komponente hier noch mit reinpacke. Ich habe ja mal eine Predigt gehalten, die hieß drei kurze Predigten. Dann wären es drei Predigten gewesen. Aber ich habe das jetzt mal rausgelassen. Aber manche beschäftigen sich schon mit diesem Thema. Und dann ist immer die Frage, ja, gibt es diese Entrückung? Findet diese Entrückung vor oder nach der großen Trübsal statt? Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich rede, alles gut. Darfst ganz beruhigt sitzen bleiben. Es ist nicht heiß entscheidend, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es gibt schon viele, die sich darauf ausruhen, dass sie sagen, naja, bevor es so richtig schlimm wird, da werden wir ja entrückt, da sind wir nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich persönlich glaube das schon, aber ich halte es da mit Keith Green, einem Sänger, der vor vielen Jahren schon bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und der hat immer gesagt, hoffe darauf, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, aber bereite dich auf das andere vor. Und das ist eigentlich das, wie ich es halten möchte. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine dunkle Stimmung verbreiten und nicht sagen, oh Leute, es wird Verfolgung kommen und alles ganz schlimm. Deswegen soll es damit auch genug gewesen sein, aber mir ist einfach wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und dass wir nicht denken, wir Christen, wir könnten jetzt so happy-clappy irgendwie so den Rest unseres Erdenlebens hier genießen, in Reichtum und in Gesundheit und in Freude und dann kommt Jesus irgendwann und dann geht die Party im Himmel weiter. Es kann schon sein, dass dazwischen noch so ein Tal kommt, wo es vielleicht auch wirklich anstrengend und herausfordernd sein wird, Christ zu sein. Aber ich möchte auf jeden Fall noch was zum Ende sagen. Manche Leute, die werfen den Christen ja vor, dass sie die Leute aufs Jenseits vertrösten. Ich habe so den Eindruck, bei uns muss man das gar nicht mehr machen, weil unser Diesseits ist schon so schön, da musst du die Leute ja nicht vertrösten. Du musst ja nicht sagen, ja, später wird alles besser. Du kannst dich ja mal hier in Laubheim auf den Marktplatz stellen und sagen, Leute, das Schöne, das kommt erst noch. Und da gucken dich die Leute an und sagen, wie? Ich habe ein schönes Haus, ich habe eine Familie, ich habe einen guten Beruf, ich gehe dreimal im Jahr in Urlaub, was auch immer. Und ich glaube, für uns ist es schon gar nicht mehr so entscheidend, dass da noch irgendwas Schönes kommt, weil uns geht es hier schon so gut. Und ja, ich finde es auch richtig und ich finde es wichtig, dass Christen sehen, es gibt ein Leben vor dem Tod. Auf der anderen Seite, wenn du nicht an die Ewigkeit glaubst, dann bleibt da ja nur das Diesseits. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir als Christen uns ganz bewusst damit auseinandersetzen, dass es ein Jenseits gibt, dass es nach dem Tod weitergeht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, mit welcher Wertung du in diesem Leben umgehst. Ich habe vor einiger Zeit mal versucht, das grafisch darzustellen, aber das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Aber stell dir mal vor, du wirst richtig alt. Wie alt wäre das so für dich? Kannst du mal nachdenken. Manche denken, richtig alt wäre 80. Mein Papa hat gestern seinen 90. gefeiert. Das ist, finde ich, schon richtig alt. Manche denken, Wolfgang ist über 60, der ist schon richtig alt. Aber ich meine jetzt so perspektivisch, manche denken, ich werde vielleicht mal 100. Vielleicht hast du auch das Ziel, dass du noch älter wirst. Und selbst wenn du 150 werden würdest, wisst ihr, was Ewigkeit ist? 150 Jahre sind gar nichts. Meine Oma hat mir immer eine Geschichte erzählt, vielleicht kennen die manche von euch. Da kommt, ich glaube, jedes Jahr kommt ein Vogel und wetzt seinen Schnabel an irgendeinem Berg und dann fliegt er wieder weg. Und jedes Jahr kommt er wieder und wetzt seinen Schnabel an diesem Berg. Und dann hat sie gesagt, und wenn dieser Berg durch das Wetzen des Schnabels so weit abgetragen ist, dass er vollkommen verschwunden ist, kannst du dir vorstellen, wie lange das vielleicht geht, sagt, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Das war für mich als Kind damals schon, habe ich gedacht, was ist das für eine Geschichte? Aber mir geht es nicht darum, dass wir uns die Ewigkeit vorstellen können, aber was mir wichtig ist, ist, dass ich immer wieder versucht bin, mich auf diese Welt zu konzentrieren und es so wichtig zu nehmen, was hier passiert in diesen, sagen wir mal, 100 Jahren. Aber es liegt eine Ewigkeit vor uns. Und ich kann manche Leute ehrlich nicht verstehen, die diese Ewigkeit irgendwie so, naja, das wird schon. Kennt ihr diesen Satz? Es wird schon, Gott wird schon oder es wird schon irgendwie. Und ich denke mal, also wenn du morgen in Urlaub fährst, da bereitest du dich besser vor als viele Leute auf die Ewigkeit. Und ich verstehe das nicht. Das ist eine der wichtigsten Fragen, oder vielleicht sogar die wichtigste Frage überhaupt, die wir uns in unserem Leben stellen müssen. Worauf setzt du deine Hoffnung? Was ist dir wichtig? Worauf richtest du dein Leben aus? Wir haben das heute Morgen schon ein bisschen gehört. Geben wir Vollgas für das, was wirklich zählt? Oder richten wir es uns hier in diesem 100 Jahren, in diesem Leben schön ein, damit wir ein schönes Leben haben? Und versteht mich nicht falsch, ich finde das nicht schlecht. Wir können, wenn du ins Alte Testament vor allem schaust, dann siehst du, da gab es viele Leute, die hatten Reichtümer, die hatten Besitz, die hatten ein schönes Leben, denen ging es gut und die waren gesegnet von Gott und die wurden auch nicht kritisiert dafür. Wir dürfen unser Leben genießen, versteht mich nicht falsch. Das ist nicht der Punkt, um den es geht. Aber die Frage ist, was ist dir wirklich wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Und ich möchte unseren Blick so ein bisschen heute in die Ewigkeit richten. Und deswegen gehen wir jetzt ins letzte Buch der Bibel, ich glaube ins vorletzte Kapitel, wenn ich es richtig weiß, Offenbarung Kapitel 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wenn du dich jetzt als Tochter nicht abgeholt fühlst, dann denk dran, hier geht es ums Erbe und geerbt haben früher hauptsächlich die Jungs. Von daher darfst du dich auch als Frau mit hineingenommen fühlen in diesen Sohn. Du kannst auch, wenn du es innerlich schon so abgespeichert hast, dass die Töchter genauso miterben, dann darfst du auch von mir aus da die Tochter einsetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas liest. Und dann liest du von so Dingen, die Gott hier sagt. Und du denkst dir, ja, aber haben wir das nicht irgendwie jetzt schon? Und ich habe mal so eine Zusammenstellung gemacht. Da gibt es in der Bibel immer so eine Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Genau. Wir sind schon jetzt Heilige. Hast du das gewusst? Wir sind Heilige. Aber wir sind noch nicht sinnlos, oder? Also ich mache immer noch Fehler. Vielleicht ist es nur ein Problem von mir. Aber in dieser Spannung leben wir. Gott spricht uns als Heilige. Er sagt, wenn ich dich sehe, dann sehe ich dich makellos. Und ich denke mir, Gott, was siehst du da? Und er sieht Jesus. Wir erleben Heilung, ja. Aber wir erleben sie nicht immer und überall und auch nicht andauernd. Die meisten Leute sterben nicht an Gesundheit. Ist so. Und solange wir hier auf dieser Welt leben, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo unser Körper versagt. Und zwischendurch wird es Phasen geben, wo wir nicht gesund sind. Das ist auch was, was wir in der Bibel sehen. Und wir haben diese Spannung. Wir haben das schon jetzt und es noch nicht. Und es macht uns Schwierigkeiten. Klar. Da müssen wir leben. Wir haben ewiges Leben. Jetzt schon. Hast du es gewusst? Das ewige Leben, das fängt nicht irgendwann später an. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das Leben in sich. Ja, und trotzdem müssen wir noch sterben. Wir haben noch nicht diesen Auferstehungsleib. Wir müssen durch dieses dunkle Tor durchgehen. Es sei denn, dass Jesus früher kommt und wir entrückt werden. Das wäre noch nicht schön. Und so sehen wir, dass es immer wieder so diese Spannung gibt. Und manche der Dinge, die hier drin stehen, die haben wir schon jetzt. Da steht, und ich werde unter ihnen wohnen. Ja, haben wir doch jetzt auch schon. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ist Jesus heute Morgen hier? Ah, das könnte ein bisschen überzeugter kommen, aber ist okay, ist okay. Jesus ist hier. Und wenn du alleine bist, wo ist Jesus dann? Er ist in dir. Jesus hat Wohnung in dir genommen, wenn du zu ihm gehörst. Der Heilige Geist wohnt in dir. Da steht, und ich werde alle Tränen abwischen von ihren Augen. Hast du schon mal erlebt, dass Gott dich tröstet? Natürlich, hoffentlich. Also das passiert ja immer wieder. Wir erleben diesen Trost. Aber was Gott hier meint, ist, dass er die Tränen dauerhaft abwischt und dass es keinen Grund mehr gibt zu weinen. Und dass all dieses Leid aufhören wird. Aber solange wir hier auf dieser Welt leben, wird das Leid nicht aufhören. Das ist leider so. So, wir haben das schon jetzt und das noch nicht. Und dann sagt Gott, er macht alles neu. Ich freue mich so über Leute, die neu in unsere Gemeinde kommen, nicht weil die Gemeinde wächst, das ist ja auch schön, aber ich merke einfach, wie Gott anfängt, Menschen zu verändern, wie die plötzlich anders denken, wie die plötzlich neue Werte bekommen, wie sie eine neue Ausrichtung bekommen, wie ihnen plötzlich andere Dinge wichtiger werden. Und ich merke, das ist nicht bloß, weil es hier gepredigt wird, sondern weil Gott an ihren Herzen arbeitet. Und wir merken, wie Beziehungen sich verändern können, wie Beziehungen geheilt werden können, wie Eltern und Kinder zueinander finden können, wie Ehepaare wieder zueinander finden können. Wenn es Probleme gibt in der Ehe, dass man dann eben nicht bloß zum Scheidungsanwalt gehen kann, sondern dass Jesus wirklich Neues schenken kann. Und das ist was wir schon jetzt erleben. Aber Jesus sagt, ich mache alles neu. Irgendwann wird es eben in einem Maßstab stattfinden, wo wir einfach sagen müssen, boah, jetzt ist Paradies, jetzt ist Himmel, jetzt ist es wirklich gut. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Manche haben mich heute Morgen schon angesprochen, warum ich an meinem Handgelenk so einen Verband getragen habe. Wir hatten Mühsal. Wir haben beschlossen, eine Hecke bei uns rauszumachen. Hatten da auch Hilfe, waren wir sehr, sehr dankbar dafür. Aber am Ende war es einfach viel Arbeit und viel Schweiß und na, Tränen nicht, aber Ja, es war einfach Mühsal und das ist so. Aber es wird aufhören. Und das ist vor allem dann eine attraktive Perspektive, wenn es dir nicht gut geht. Wenn es dir super gut geht und du keine Probleme hast und du jetzt schon keine Trauer und keine Klagen, keine Mühsal hast, dann wird dir das nicht attraktiv erscheinen oder wirst sagen, ja, kenn ich schon, es ist jetzt irgendwie schon da. Aber Johannes, der dieses Buch im Auftrag Gottes weitergegeben hat an die ersten Gemeinden Ende des ersten Jahrhunderts, das waren Gemeinden, die verfolgt waren. Das waren Gemeinden, denen es eben nicht gut ging, die einen hohen Preis bezahlt haben. Und für die war das was, wo sie gesagt haben, boah, also dafür lohnt sich's wirklich, alle Mühe, alles Leid, alle Verfolgung auf sich zu nehmen. Weil wenn ich bis zum Ende durchhalte, dann werde ich das erleben. Und dann heißt es hier, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und deswegen dürfen wir dazu unser Amen sagen, wenn wir das glauben, wenn wir Gott wirklich glauben, dass er das tun wird. Das sind keine frommen Wünsche, das sind keine Träume, die wir haben, sondern das ist eine zuverlässige Zusage Gottes. Das wird kommen. Wann es kommen wird, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht werden wir die Generation sein, die das alles erleben wird, wie Jesus wiederkommt. Vielleicht nicht. Ich habe schon wieder schlechtere Chancen als viele, die hier sitzen. Ich weiß noch, wie wir früher im Sandkasten gespielt haben. Und da habe ich gedacht, im Jahr 2000, da bin ich 37. Boah. So alt. Und dann kam das Jahr 2000 und da haben wir uns Sorgen gemacht, dass alles kaputt geht und dass die Computer abstürzen und ich weiß nicht was alles. Jetzt haben wir schon wieder ein Viertel nach 100, ein Vierteljahrhundert nach dem Jahr 2000 und ich bin immer noch da. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob ich je heiraten kann, weil Jesus vorher wiederkommt. Jetzt frage ich mich, ob ich die Rente erlebe. Hätte ich jetzt kein Problem, wenn ich die nicht mehr erlebe. Aber vielleicht werde ich das auch erleben, dass ich durch dieses dunkle Tor gehen muss, dass ich sterben muss. Vielleicht kommt Jesus vorher wieder. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht der Punkt. Aber wichtig ist, dass es uns wichtig ist, dass wir unser Vertrauen, unsere Kraft, unsere Perspektiven nicht in diese Welt setzen. Nochmal, wir bauen Gemeinde, wir investieren in unsere Familie, wir investieren in unsere Kinder, wir investieren uns in die Beziehungen rund um uns herum. Natürlich, das ist wichtig. Diese Welt ist wichtig. Sie ist so wichtig, dass Gott selbst seinen Sohn dafür gegeben hat. Aber lasst uns es immer tun mit dieser Perspektive. Es geht um die Ewigkeit. Und ich habe immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten, wo ich sage, ich kann in die Ewigkeit investieren oder ich kann in dieses Leben investieren. Und wenn du vor so einer Entscheidung stehst, dann wünsche ich dir Weisheit und eine gute Perspektive. Und dann kommt noch dieser Vers mit dem Wasser. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Und das hat mich so erinnert an Jesaja 55, wo es heißt: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst und kommt und kauft ohne Geld. Die hatten damals schon Kreditkarten. Nein, so ist es nicht gemeint. Kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Kleiner Tipp. Das ist was bei Gott gilt. Versucht es nicht im Supermarkt und sagt, Gott hat aber gesagt, ich kann Wein und Milch ohne Bezahlung kaufen, weil ich bin sein Kind. Nicht machen. Keine gute Idee. Aber Gott sagt, und da geht es natürlich nicht um Wasser und um Wein und um Getreide, sondern da sagt Gott, ich mach dich satt. Ohne Gegenleistung, ohne Geld. Ich gebe dir das, was wirklich zählt. Gott gibt uns ein neues Leben. Gott gibt uns einen Frieden, den du nirgendwo sonst bekommst. Gott gibt dir eine Beziehung zu ihm kostenlos. verrate ich jetzt ein Geheimnis, das habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber du musst noch nicht mal irgendwelche guten Werke dafür leisten. Du musst Gott nicht beeindrucken und sagen, guck mal, was für ein toller Kerl ich bin. Guck mal, was für ein nettes Mädchen ich bin. Ich habe es wirklich verdient, dass du mir gnädig bist. Man kann Gnade nicht verdienen. Müssen wir mal einfach auch sprachlich uns. Genau, und dann heißt es hier, dieser Vers ist gerichtet an die Durstigen. Jetzt könnte ich euch eine Aufgabe stellen, was ist das Gegenteil von Durst? Aber ich lasse es, weil ich weiß, dass es darauf keine Antwort gibt im Deutschen. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber die Satten, diejenigen, die zufrieden sind, die genug haben, an die richtet sich dieser Vers nicht. Gott spricht die an, die hungrig sind, die durstig sind. Und ich hoffe, dass du so jemand bist, dass du sagst, ich will mehr, ich will die Fülle Gottes erleben, ich will dieses Leben, was es gibt schon in dieser Welt, ich will es von Jesus haben. Gott sucht keine Heiligen. Du hast mal schon gehört, dass Jesus mal gesagt hat, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Ich bin gekommen für die Sünder. Du musst nicht heilig sein, damit Jesus zu dir kommt. Im Gegenteil, du darfst kommen, wie du bist, und er macht aus dir einen Heiligen, eine Heilige. Und alles, was du brauchst, ist Hunger, ist Durst, ist das Bewusstsein, dass du mit deiner Kraft, mit deinen guten Werken nichts bewirken wirst. Luther wird der Satz zugeschrieben, all unsere guten Werke sind ein stinkender Madensack. Hast du schon mal einen stinkenden Madensack gefunden irgendwo? Stell dir vor, so ein alter Rupfensack, der Monate, Jahre lang irgendwo im Stall in der Ecke liegt, am besten noch da, wo es feucht ist. Und dann ziehst du den raus und dann bewegt er sich. Das sind unsere guten Werke. Aber wie gut, dass wir sie nicht brauchen. Und dass Gott uns diese Herrlichkeit zusagt. Und damit wir es nicht ganz vergessen, denken wir nochmal an den ersten Teil. Es geht manchmal auch durchs Tal. Und vielleicht müssen wir auch noch einen kleinen Preis bezahlen. Paulus hat mal gesagt, das ist eine Kleinigkeit, was ich da erlebt habe. Es war, glaube ich, dass irgendjemand schlecht über ihn geredet hat. Oder war es, dass sie ihn gesteinigt haben. Wir merken schon, es ist eine Frage der Perspektive. Lasst uns die richtige Perspektive haben. Vater, und ich danke dir, dass du uns berufen hast in dein Team. Ich danke dir, dass du uns als deine Kinder berufen hast. Und dass wir zu dir kommen dürfen. Dass wir nicht erst gut werden müssen, sondern dass du uns gut machst. Änderst. Ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Und dass du aus uns Menschen machst, die wirklich einen heiligen Lebensstil haben. Und ich danke dir, dass wir uns dafür auch anstrengen dürfen, dass wir investieren dürfen in unser persönliches Leben, aber vor allem auch in dein Reich. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diese Perspektive zu haben. Und dass du es uns immer wieder vor Augen stellst, Herr, um was es wirklich geht und was wirklich zählt. Und danke, Herr, dass wir hungrig und durstig zu dir kommen dürfen und dass du uns satt machst und unsere Sehnsucht stillst. Amen.